Lass uns das Wort Gottes lesen und darüber nachsinnen, denn darauf ist eine große Verheißung gelegen. Wie Psalm 1 sagt, glücklich der, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist die Überschrift über das ganze Psalmbuch. Und deswegen lasst uns immer wieder und immer wieder dieses Wort, was Gott uns gegeben hat, nehmen, lesen, darüber nachdenken, es kauen und kauen und kauen und runterschlucken und verdauen und verdauen. Und sehen, wie Gottes Verheißung sich erfüllt, dass unser Leben Frucht bringt. Dazu hat Gott uns bestimmt, dazu hat Jesus uns berufen. Jesus hat uns nicht errettet zuallererst, um irgendwie, damit wir gerade mal so eben irgendwie in den Himmel reinkommen, sondern er hat uns errettet und berufen, seine Jünger zu sein, damit wir Frucht bringen und damit unsere Frucht bleibt. So lass uns das Wort bedenken, was wir heute hören. Psalm 138 von David. Dieser Psalm steht am Anfang einer Reihe von Psalmen, die explizit, wo überall drüber steht, dass es von David, dass sie von David sind, und zwar die Psalmen 138 bis 145. Und die Psalmen danach, die Psalmen 146 bis 150, das ist dann schon die letzte Gruppe von Psalmen. Das ist also jetzt hier die vorletzte Gruppe. Wir hatten vorher die Wallfahrtspsalmen. Dann hatten wir das große Hallel, das große, den großen Lobpreis Gottes. Und letztes Mal ein Klagepsalm an den Strömen Babels. Und diese Psalmen Davids, die jetzt kommen, die sind teilweise, wenn man jetzt so da sich da schon mal so ein bisschen vorguckt, ja, so einen kleinen, wie sagt man, Vorschauer, was? Preview, Sneaker, ne, wie heißt das? Vorgeschmack. Da haben wir es wieder mit Psalmen zu tun, wie wir sie oft auch von David kennen. David kann von ganzem Herzen mit Freude Lob singen und das wird auch heute hauptsächlich der Fall sein. Aber wir kennen auch sehr viele Psalmen von David, wo er Gott sein Leid klagt, von seiner Bedrängnis, wie er von Gott, wie er von seinen Feinden bedrängt wird, klagt. Und ja, diese Psalmen sind noch einmal wieder eine Erinnerung an Davids Leidenszeiten. Es sind nicht nur Gebete, es sind Schreie. Wie Petrus, als er im Wasser versank und geschrien hat, Herr, rette mich. Es sind Rettungsschreie in Not und Bedrängnis. Die Einleitung dazu aber ist ein Psalm, der sehr mit sehr viel Freude und Hoffnung erfüllt ist, ein Lobpreispsalm. Es ist ein guter Einstieg. Es ist gut, es ist wichtig, glaube ich, wenn wir in eine Zeit der Bedrängnis hineingehen, uns zu wappnen. Und das tun wir, indem wir uns erinnern an das, was Gott schon Gutes getan hat, indem wir uns immer und immer wieder in Erinnerung rufen, dass er uns gerettet hat, dass er unser Gebet gehört hat, dass er gnädig ist, dass er treu ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, mit Lob und Dank in den Tag zu starten, in das Leben zu starten, auch in eine Zeit des Leidens hinein zu starten. David hat diesen Psalm, oder diese Psalmen hier sind hier zusammengefügt worden. Ich weiß nicht, ob es David selbst getan hat oder ob es seine Musiker getan haben in späteren Zeiten. Aber wie gesagt, in dieser Gruppe diesen Lobpreispsalm an Anfang zu stellen, ist, glaube ich, eine gute Überschrift über dem Ganzen, weil es deutlich macht, in aller Klage, die David dann auch vorzubringen hat, in all seinem Schreien nach Gott und nach seinem Eingreifen, steht schon als Überschrift: Gott ist unser Retter, er erhört unser Gebet. Diese Gebete, diese Klagen, diese Schreie um Hilfe, sie sind nicht umsonst. Von Anfang an steht das Ja Gottes über unserem Leben. Von Anfang an steht das Ja Gottes über seine Schöpfung und über die Geschichte. Und das gilt auch für David persönlich, das gilt auch für dein und mein Leben. So, lass uns nun hineingehen in diesen Psalm. Und es beginnt mit, ja, oft haben wir das am Anfang, dass David die Gemeinde aufruft. Preist den Herrn, lobt ihn, singt ihm Lieder, freut euch an Gott, an eurem Retter, jauchzt ihm zu. Aber dieser Lobpreispsalm ist ein sehr persönlicher, sehr individueller Psalm. Ein individuelles Gebet, ein individuelles Lobpreislied. David, wie er an bestimmten Stellen in dem Psalm haben wir gesehen, dass David zu seiner Seele spricht. Er sagt: Seele, jammer nicht rum, vertrau auf den Herrn. Seele, preise den Herrn. Hier wird nicht die Seele angesprochen direkt. Aber es ist dieses Aufrufen, dieses sich aufraffen, dieses sich entscheiden. Ich will den Herrn preisen. Das kennst du, das kenne ich, dass wir in Situationen sind, wo wir müde sind, wo wir träge sind, wo wir vielleicht auch mutlos sind, wo wir depressiv sind, wo wir ängstlich sind, verzagt. Und David kannte das auch. Und sein Weg da drin war, sich selbst immer wieder zu sagen: Ich will. Sich seinen Willen darauf auszurichten, auf das, was gut ist. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preise ich. Diese Willensentscheidung dazu, Gott Lob und Dank zu bringen, ja, seine Musik, und es gibt ja eine ganze Reihe Musiker unter uns, ne? Seine Musik dem Herrn zu bringen, für den Herrn zu machen, ja, und tatsächlich auch niederzufallen, sich niederzuwerfen, anzubeten, sich ganz hineinzufallen zu lassen in die Hand Gottes, sich ganz der Herrschaft Gottes auszuliefern. Und dieses ganz, ich betone das immer wieder, weil David es am Anfang hier betont: Ich will den preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Lass uns darüber mal nachdenken nochmal. Wir haben es immer mal wieder getan, aber lass uns es nochmal tun. David sagt: Ich preise dich mit meinem ganzen Herzen. Gott, geht es nicht um das, was du sagst. Es geht ihm nicht um das, was du tust. Es geht ihm um dein Herz. Und natürlich, das Wort Gottes legt sehr viel Gewicht darauf, was du sagst und was du tust. Aber Jesus hat gesagt: All das, was du sagst, all das, was du tust, das kommt aus deinem Herzen heraus. Deswegen ist es wichtig, dass dein Herz rein ist. Denn nur die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Gott geht es um dein Herz. Es geht ihm nicht um die Fassade. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Und das spricht davon, dass wir die Fähigkeit haben, als Menschen unser Herz zu zerteilen. Wir haben manchmal geteilte Herzen. Bitte hat das so schön am Mittwoch uns im Abendgottesdienst dargestellt. Paulus betet intensiv dafür, für die Gemeinde, dass der Christus in unseren Herzen wohnt. Und er hat deutlich gemacht, dass das Wort eigentlich bedeutet, dass er dort, dass das seine Wohnung ist. Dass er nicht nur Mitbewohner ist in der WG, der sein Zimmer hat. Ja, und man hat auch seinen Gemeinschaftsraum so, ne? Aber wir haben immer noch unser eigenes Privatzimmer. Mit ganzem Herzen. Gott will, und das macht es uns Menschen oft so schwer. Das macht es mir oft so schwer mit Gott. Er will mein ganzes Herz. Er will mich ganz. Ich bin so dankbar. Wir haben das gesungen. Er hat sein Blut vergossen. Er hat sich mir ganz gegeben. Der Vater, er hat das Teuerste, das was sein Ein und Alles ist, seinen Sohn, für mich gegeben. Gott hat alles gegeben. Gott gibt sich mir ganz hin. Ja, noch mehr, er schenkt mir, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus setze, er schenkt mir seinen Heiligen Geist, den Geist seines Sohnes, in mich hinein, in mich dreckigen Sünder, legt er seinen Geist hinein, dass mein Leben der Tempel des Heiligen Geistes, die Wohnung des Heiligen Geistes sein soll. Er gibt sich mir ganz, voll und ganz, total. Aber ich, Mensch, ich habe damit meine Probleme, mich ganz herzugeben. Ich habe Probleme mit so einem radikalen, so einem totalen Gott. Ich habe gerne mal so meine Freiheiten. Ich weiche aus. Geht's dir nicht auch so? Diese Totalität, da finden wir schnell in unserer Gesellschaft auch, na, sind wir schnell dabei zu sagen, naja, das ist ein bisschen zu radikal, das ist ja Fundamentalismus oder Extremismus. Zu extrem. Gott ist extrem. Und das ist manchmal extrem anstrengend. Aber David hat das erkannt und David hat dieses brennende Herzen durch den Heiligen Geist gehabt. Ja, Gott ist nicht zufrieden nur mit einem Teil von mir. Nicht nur einem Teil meines Herzens, sondern er will mein ganzes Herz haben. Und Jesus hat das unterstrichen, Geschwister. Jesus hat gesagt, das höchste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen. Mit allem, was du bist, mit allem, was du hast. Total, ganz, nicht nur sonntags. Nicht nur dienstags beim Hauskreis. Nicht nur morgens in der stillen Zeit. Den ganzen Tag. Die ganze Woche. Den ganzen Monat. Das ganze Jahr. Das ganze Leben. Liebe ihn von ganzem Herzen. Mit deinem ganzen Leben. Paulus hat es so ausgedrückt. Wenn Gott sich so hingegeben hat für dich, Wenn er dir seine Liebe so gezeigt hat, dann ist die logische Konsequenz, dass du dein Leben wie eine Opfergabe auf den Altar legst und dein Leben ihm überlässt. Und dazu gehört auch der Lobpreis. Ich preise Gott von ganzem Herzen, nicht aus halbem Herzen, nicht mit halbem Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Wenn wir das lesen, dann denken wir wieder, na, wir hatten schon drüber gesprochen, gerade vor kurzem, was ist mit den Göttern? Wir hatten auch Psalm 82 gelesen, ich musste dran denken, dass, Dankeschön. Oh, ich brauche irgendwas zum Abstellen. Ja. Oh. Wir hatten Psalm 82 gelesen, wo, Dankeschön, wo das Wort von Göttern spricht und es eigentlich sehr deutlich ist aus dem Textzusammenhang, dass damit Menschen gemeint sind. Menschen, die Verantwortung bekommen haben. Menschen, die Leitungsverantwortung, Macht bekommen haben in dieser Welt von Gott. Sie haben Qualitäten in der Art, dass sie Herrschaft ausüben können, die Gott ähnlich sind. Aber es zeigt sich auch, und das zeigt dann auch das Neue Testament, dass mit Göttern durchaus auch Mächtige in der Himmelswelt gemeint sind. Sowohl in der sichtbaren als auch in der unsichtbaren Welt gibt es Götter. Menschen machen sich Götter. Sie ordnen sich Mächtigen oder Mächten unter. Sie suchen die Stärke und die Kraft einer Macht oder eines Mächtigen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Andere übersetzen auch gegenüber den Göttern. Na, vor im Sinne von, die stehen da und gucken zu. Und das, finde ich, spricht von dem, wie wir das bei Paulus lesen, der auch vor den Mächtigsten, vor der er gekommen ist, vor Königen, vor dem Hohen Rat, bis hin zu dem Kaiser, sich zu Jesus bekannt hat. Und das Wort preisen ist auch ein Bekenntnis, sich zu Gott zu bekennen, sich zu Jesus zu bekennen, vor Mächtigen. Ja, sie haben die Macht, sie haben Kraft, die größer ist als meine Kraft, als meine Macht. Und dennoch, ich preise den Herrn, ich bekenne mich zu Jesus, weil seine Kraft und seine Macht ist viel größer. Er ist der Gott der Götter. Er steht über allem. Und das haben wir auch vor ein paar Wochen am Mittwoch gesehen, im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 10, spricht Paulus davon, dass Gott sich entschieden hat, in dieser Zeit seine Weisheit, sein Wesen, seine Gnade, seine Barmherzigkeit offenbar zu machen der himmlischen Welt, das heißt den Engelmächten. Und zwar wie? Indem er uns erlöst hat und uns zusammengefügt hat als seine Gemeinde. Durch die Gemeinde wird den Mächten in der unsichtbaren Welt vorgeführt die Weisheit und Kraft, Macht und Herrlichkeit und Gnade Gottes. Wenn wir hier singen, dann machen wir das nicht nur, weil wir das schön finden. Wir machen das nicht nur, weil wir vielleicht ein dankbares Herz Gott gegenüber haben. Sondern wir bekennen dadurch und wir sind ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt für die Macht und Herrlichkeit Gottes, für die Gnade und Barmherzigkeit. Gott hat uns dazu gemacht, als solche Zeugen. Du selbst fühlst dich vielleicht nicht danach. Du denkst, was bin ich schon? Ja, du bist auch nichts. Aber durch Christus bist du alles. Durch Christus sind wir zusammen. Ein Zeugnis in der sichtbaren und unsichtbaren Welt von der Gnade und Barmherzigkeit und der Macht und Weisheit Gottes. Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel oder zu deinem heiligen Tempel hin. Da musste ich daran denken, dass wenn wir uns entscheiden, wie David, Gott zu preisen, und wie gesagt, es ist nicht nur, dass ich das mit meinen Lippen tue, nicht nur, dass ich das mit meiner Musik tue, sondern ich werfe mich nieder. Niederfallen vor ihm heißt, ich liefere mich Gott aus, mein Leben. Dann tue ich das, indem ich mich abwende von der Welt, von der Finsternis dieser Welt. Es ist eine bewusste Abkehr von dem Dreck und Schmutz dieser Welt. Ja, dafür musst du dein Handy ausmachen, dafür musst du dein Tablet ausmachen, dafür musst du den Fernseher ausmachen, dafür musst du das Radio ausmachen. Dafür musst du auch, ja, Jesus sagt, in dein stilles Kämmerlein gehen. Sonst funktioniert es nicht. Aber damit ist es oft noch nicht getan, denn die ganze Welt, die dich vollgemüllt hat, wenn du erstmal zur Ruhe kommst, wenn ich zur Ruhe komme, ja, wenn ich in mein stilles Kämmerlein gehe, alles ausgemacht habe, mich entschieden habe mit David, ich will den Herrn preisen mit meinem ganzen Herzen, dann fängt die Welt an zu rumoren, und zwar in mir. Es ist ein Kampf, den Herrn zu preisen. Paulus spricht, es ist der gute Kampf des Glaubens. Das geht nicht einfach mal so. Und dafür braucht es Kämpfer. Männer und Frauen sollen Krieger sein, Krieger Gottes. Und es fängt damit an, den Krieg, den du führst, gegen dein eigenes Fleisch, dich durchzukämpfen, diese Entscheidung, die du getroffen hast. Ja, ich will dem Herrn gehören, ich will ihm ganz gehören, mein ganzes Herz soll ihn preisen. Das immer wieder durchzukämpfen. Und dann frage ich mich manchmal, ja, habe ich wirklich schon genug gekämpft? Kämpfe ich genug? Ich denke, dass es ein Hinweis ist, bei uns liegt das so fern, wisst ihr, wir denken so, das ist so eine Formalie. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja keine Formalie. Vielleicht müssen wir lernen, wirklich realiter niederzufallen vor Gott. Wenn du in deinem stillen Kämmerlein bist, dann kann das ja auch niemand sehen. Dann ist das auch nicht peinlich. Die Knie zu beugen, wie Paulus sagt. Er hat es getan, wortwörtlich. Jesus ist niedergefallen vor seinem Vater. Wir wissen das im Garten Gethsemane. Vielleicht, weil wir da so zurückhaltend sind. Das ist ein Ausdruck von unserem Zurückhalten, auch in unserem Herzen. Das ist ein Ausdruck unserer WG-Mentalität. Mit ganzem Herzen. Und wie gesagt, ich glaube, das, was uns dazu führt, was uns dazu bringt, was uns an den Punkt bringt, ist, glaube ich, wenn wir noch mehr bedenken und betrachten, wie sehr Jesus sich ganz gegeben hat für mich. Er hat alles gegeben. Ganz. Das sagt David auch. Wegen deiner Gnade und Treue. Seine Gnade war es, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Und seine Treue ist, dass das in Ewigkeit Bestand hat. Es ist nicht nur für einen Moment. Es ist nicht nur für den Moment deiner Bekehrung. Es gilt in Ewigkeit. Seine Gnade über dein Leben gilt in Ewigkeit. Er hat sich dir ganz hingegeben. Als wir noch seine Feinde waren, hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Und dann steht hier, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Ist ein auch nicht so ganz einfach zu übersetzender Satz aus dem Original Hebräischen. Kann man viel hinein lesen und hineininterpretieren, möchte ich gar nicht tun. Ich nehme einfach den nächsten Vers noch dazu. An dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir. Gott steht hier, hat sein Wort, und in der griechischen Übersetzung steht hier Logos, groß gemacht über deinen ganzen Namen. Das Volk Israel und David, sie hatten den Namen Gottes empfangen. Gott hatte Mose seinen Namen genannt und ich kann ihn jetzt nicht aussprechen. Ich kann nur sagen, wie er vielleicht ungefähr lautet. Wir kennen Gottes ganzen Namen nicht mehr. Es ist verloren gegangen. Gott hat das zugelassen in der Geschichte, dass wir seinen Namen nicht mehr kennen. Und dann sagen die Zeugen Jehovas, ja, wir wissen doch, wie er heißt. Er heißt Jehova. Und so sollen wir ihn ansprechen. Aber alle Bibelwissenschaftler sagen uns ganz klar, Jehova ist ein Kunstwort. Weil nämlich das Hebräische ist eine Konsonantenschrift. Du schreibst nur die Konsonanten auf. Die Vokale lässt du aus. Oder dafür gibt es keine Zeichen, sagen wir mal so, im alten Hebräisch. Erst später haben im Laufe der Jahrhunderte, und das ist weit nachdem Jesus gekommen ist, haben die Schriftgelehrten kleine Zeichen dazu gesetzt, so Punkte und kleine Striche über die Buchstaben, um anzudeuten, wie die Vokale ausgesprochen werden von diesen Worten. Und das, was sie aber in der Zeit an Vokalen über beziehungsweise zu dem Wort, zu dem Gottesnamen hinzugesetzt haben, waren die Vokale von dem Wort, was ausgesprochen wurde. Es wurde nämlich, der Name Gottes wurde gar nicht mehr ausgesprochen. Wenn die Tora vorgelesen wurde, wurde dieser Name nicht gesprochen. Auch heute, Juden sprechen diesen Namen nicht aus. Sie nehmen noch nicht mal das Wort Gott in den Mund, weil das Gebot sagt, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, du sollst ihn heiligen, ehren. Und das ist die Art der Ehre, ist, dass er so heilig ist, dass ich ihn nicht in den Mund nehme. Und Gott hat das zugelassen, obwohl das nicht ursprünglich seine Intention war. Und er taucht ja hier überall auf, auch in diesen Gebeten wird er ja ständig, taucht dieser Name auf. Aber wir wissen nicht mehr genau, wie er ausgesprochen wird. Wir haben diesen ganzen Namen nicht mehr. Aber der Name ist so wichtig. Der Name ist das, im hebräischen Denken ist es so, der Name steht stellvertretend für die Person. Und die Namensgebung, und das siehst du im Alten Testament ganz häufig bis ins Neue Testament hinein, dass die Namensgebung bedeutungsvoll ist. Geschwister hier in der Gemeinde, die sich dieses Prinzip zu eigen gemacht haben, die wissen das. Die haben ihren Kindern bewusst bestimmte Namen gegeben, weil sie eine bestimmte Bedeutung haben. Der Name einer Person, und das kennen wir ja auch, wenn wir Gegenstände irgendwie Namen geben, es wird irgendein neuer Gegenstand erfunden, ne? Dann wird der Name bewusst gewählt, um diesen Gegenstand zu beschreiben. Ne? Es soll ein Name sein, der zu dem Gegenstand passt. Und was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel dies hier habe, das ist Mikrofon. Ne? Mikrofon ist kommt aus dem Griechischen, ne? Von Mikro, klein, ne? Und Phone, Stimme. Ne? Und das ist halt so ein kleines Gerät, wodurch du eine laute Stimme machen kannst. Deswegen hat man das Mikrofon genannt. So, ne? Und so ist auch der Name Gottes, beschreibt seinen Charakter. Bis dahin, dass eben der Name sozusagen synonym, das heißt also für die Person eingesetzt werden kann. Ja, man sagt, ich preise Gott, ich preise Jahwe, ich preise seinen Namen, ich preise ihn. Das ist sozusagen, kann man austauschen. Der Name ist dann die Person. Der Name ist aber auch deswegen wichtig, gerade unter Personen ist ein Name wichtig. Warum? Wenn du Kontakt aufnehmen willst, wie wichtig ist, dass du den Namen hast? Weißt du, du hast irgendjemanden getroffen, ne? Und denkst, das ist ja ein netter Mensch, den würde ich ja gerne mal wieder kontaktieren, ne? Aber du hast vergessen, nach dem Namen zu fragen, ne? Wenn du aber den Namen hast, ne, du hast sonst nichts, ne, dann fängst du an zu googeln, ne, oder bei Facebook zu gucken und so weiter. Ne. Und irgendwo findest du, wenn der Name jetzt nicht so ein Allerweltsname ist, ne, wenn das so ein spezieller Name ist, wenn du Jörg Machheil suchst, dann findest du nur mich. Ne. Gibt keinen anderen Jörg Machheil. Ne. Ja, toll, ne? So ein Name wie, was weiß ich, Stefan Müller ist natürlich nicht so. Nicht so prall, aber der ist gar nicht hier heute, ne? Nein, Stefan Müller ist ein sehr schöner Name, auch mit toller Bedeutung. Ich liebe Stefan und ich liebe auch, dass er Stefan Müller heißt. Aber wenn es darum geht, diese Person zu finden anhand seines Namens, da wird man schon seine Probleme haben, weil es ziemlich viele davon gibt. Gottes Name ist einzigartig. Es gibt nur diesen einen Namen, unter dem du ihn anrufen kannst. Und das ist, wisst ihr, das ist doch so wichtig. Wenn wir in die geistliche Welt gehen und Menschen gehen auf die geistliche Suche, sie machen sich auf den Weg in die geistliche Welt, auf viele verschiedene Arten und Weisen. Und sie wissen, okay, ich muss da jemanden, damit ich irgendwie Kontakt aufnehme, muss ich jemanden rufen. sonst habe ich keinen Kontakt. Wer ist denn diese Person dort, die ich nicht sehen kann, die ich nicht hören, die ich nicht fühlen kann? Ein Weg zur Kontaktaufnahme. Und das ist das, was Gott gegeben hat durch seinen Namen. Dass er gesagt hat, ruft mich an, ruft meinen Namen an. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen, jeder, der den Namen Jahwes anrufen wird, wird errettet werden. Aber wir haben diesen Namen nicht mehr. Der ganze Name ist verschwunden. Es ist nur noch ein Teil davon da. Wie gut, dass Gott David gezeigt hat, ich habe mein Wort groß gemacht über meinen ganzen Namen. Mein Logos. Das ist das Wort, was ausging, die Offenbarung Gottes. Wer bin ich? Es ist nicht nur ein Name. Es sind nicht nur Buchstaben, sondern es ist tatsächlich eine Person, die ich anfassen kann, die ich, wie Johannes gesagt hat, wir haben ihn angefasst, wir haben ihn gehört, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn erlebt, wir haben ihn erfahren. Er ist eine Person. Das ist nicht nur ein Wort. Johannes sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Gott hat sein Wort ausgesandt. Und das Wort Logos bedeutet, seine Gedanken, das, was ihn ausmacht, sein Wesen, er hat es ausgesandt. Es ist Fleisch geworden, es ist schwach und klein geworden, es war unter uns Menschen, es ist das Licht unter uns, Jesus. Und in diesem Namen, das habe ich euch öfter schon gesagt, in diesem Namen ist ja der Name Gottes auch enthalten. Es ist nicht ein anderer Name. Jahwe ist darin enthalten als Kurzform, ja. Jehoshua ist der Name, der bedeutet, es ist Jahwe, der rettet. Jahwe, unser Retter. Aber wenn hier steht, das Wort hat Gott groß gemacht über seinen ganzen Namen, Dann bedeutet das, dass er viel mehr hat als nur einen Namen, als einen Begriff, sondern er gibt sich selbst. Das Wort wird Fleisch, er gibt sich selbst voll und ganz und offenbart sich seine Person für uns. Und das entspricht auch diesem zweiten: An dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir. Mein Rufen, wenn ich zu Gott rufe, wenn ich seinen Namen anrufe, dann ist das meine Bewegung zu Gott hin. Aber Gott hat sein Wort größer gemacht als seinen Namen. Sein Wort ist das, was ausgeht. Jesus kommt, um mich zu holen, um mich zu finden, um mich zu suchen und zu finden. Sein Wort geht aus und bewirkt das, wozu es ausgesandt ist. Wir sind nur der Ton. Er ist der Töpfer, Geschwister. Es liegt nicht an jemandes Laufen oder Wollen, sondern alles am Erbarmen Gottes, sagt Paulus. Es ist der Ausspruch Gottes, das, was Gott sagt und was durch sein Reden wird. Das ist größer als das, was ich rufen kann. Als mein Wollen, als meine Sehnsucht. Meine Sehnsucht ist schwach, auch nach Rettung, auch nach Heil. Meine Sehnsucht nach Gott, die ist doch schwach. Meine Buße, meine Umkehr, die sind doch schwach und klein. Aber er hat sein Wort groß gemacht und sein Wort ist die Zusage, ist Ja und Amen in Jesus Christus an uns. Du vermehrtest mir in meiner Seele die Kraft. Wie gesagt, David schaut auf Situationen in seinem Leben zurück, wo er kraftlos war, wo er bedrängt war, wo er zu Gott schrie und wo er erlebt hat, dass Gott seine Seele gestärkt hat, seiner Seele Kraft gegeben hat. Ja, vielleicht seinem Körper nicht. Vielleicht war er krank und hat zu Gott geschrien. Und er ist krank geblieben über einen längeren Zeitraum. Aber das, was er erlebt hat, ist, dass Gott seiner Seele Kraft gegeben hat. Wisst ihr, und darauf kommt es an. Denn unser Körper ist vergänglich. Er wird vergehen. Aber dass Gott uns Kraft in unsere Seele gibt, dass er uns stärkt in unserer Seele, seinen Weg zu gehen, an ihm festzuhalten, ihn zu preisen von ganzem Herzen, das ist es, was wir brauchen. Und diese Kraft schenkt er uns durch seinen Heiligen Geist. Und oft ist es so, da wo die Kraft der Seele gestärkt wird, wo Gott unsere Seele stärkt und aufrichtet, das wirkt sich oft bis in den Körper aus, oder? Jetzt kommt der nächste Teil hier, dieses Psalmes, wo David ins Allgemeine übergeht. Alle Könige der Erde werden dich preisen, Herr, wenn sie die Worte deines Mundes gehört haben. Er schaut diese Vision Gottes, dass das Wort Fleisch wird und zu allen Menschen hinausgeht und dass das Wort an alle Menschen, dass es sichtbar für alle Menschen wird. Ich musste an Jesus denken, wie er auf weißem Pferd aus dem Himmel herabkommt und dann wird gesagt, dass ein zweischneidiges Schwert aus seinem Mund kommt. Und alle Könige dieser Welt, so sehr sie auch die Augen verschlossen haben vor Gott und vor Jesus, werden es sehen und werden erleben, die Macht und Kraft Gottes, wie er alles wiederherstellt, wie Jesus König sein wird über alles. Alle Könige der Erde werden dich preisen, Herr, wenn sie die Worte deines Mundes gehört haben. Sie werden die Wege des Herrn besingen, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Das spricht von der endgültigen Erfüllung, darin, dass im Namen Jesu sich beugen wird, jedes Knie, von denen über der Erde, auf der Erde und unter der Erde. Ja, der Herr ist erhaben, doch er sieht den Niedrigen und den Hochmütigen erkennt er von fern. Und dies ist der Gegensatz, den David schon häufiger besungen hat. Und Jesus hat es oft davon gesprochen. Und es ist vielleicht einer der zentralen Gedanken in Gottes Wort. Derjenige, der stolz ist, der hochmütig ist, wird erniedrigt werden. Der aber, der niedrig ist, der zerbrochenen Herzens ist, der wird erhöht werden. Und das hängt mit dem Sündenfall zusammen, Geschwister. Das ist der Ort, wo das Geschöpf Gottes, wir Menschen, uns erhoben haben. Über Gott. Wo wir uns erhoben haben über unsere Geschöpflichkeit. Ja, wir wollen so sein wie Gott. Und Gott sagt, nein, das ist nicht eure Position, das ist nicht euer Stand, das entspricht euch nicht, so seid ihr nicht geschaffen. Deswegen muss er uns erniedrigen. Aber diejenigen, die erniedrigt sind in dieser Welt, die niedergedrückt sind, niedergeworfen von ihrer eigenen Sündelast, aber auch von all der Ungerechtigkeit und der Finsternis dieser Welt, niedergedrückt. Was sagt das Wort? Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind. Ich glaube, Geschwister, an dem Punkt sind wir auch am ehesten, haben wir am ehesten ein ganzes Herz. Ich glaube, das ist der Ort, wo wir Gott wirklich von ganzem Herzen preisen, wenn wir zerbrochene Herzen haben. Lass uns das mal lesen in Lukas 18. Ihr kennt die Geschichte, viele von euch. Aber es ist eine sehr zentrale Geschichte. Lukas 18, Vers 9. Jesus sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dies Gleichnis. Er spricht zu dem Selbstgerechten, der auf sich selbst vertraut. Komisch, ne? Eine Formulierung, die so gängig ist in unseren Tagen. Selbstvertrauen. Du musst doch Selbstvertrauen haben. Wir müssen das Selbstvertrauen stärken. Und wie selbstgerecht sind, ist unsere Gesellschaft heute. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Sie wollten Gemeinschaft mit Gott haben. Sie wollten ihm Dank bringen, ihn loben, ihn preisen. Ja, sie wollten ihre Bitten auch vor ihn bringen. Und sie wollten ja auch hören von ihm. Sie haben auch Antwort gesucht, wie David es schreibt. Ich rief zu dir und du antwortetest mir. Sie gehen zum Tempel, wie David es sagt, zu deinem heiligen Tempel hin. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Und für uns bedeutet das, na, wenn wir das lesen, denken wir, ein Pharisäer, das ist ein böser Mensch. Wir haben so viel die Evangelien gelesen, Pharisäer ist ja ein Schimpfwort für uns. Aber das ist in der Situation, wie Jesus das hier erzählt, ist das nicht so. Lass uns das mal anders lesen. Der eine, ein Mitarbeiter der Gemeinde, der andere, ein Penner von der Straße. Okay? Der Gemeindemitarbeiter stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Penner da. Ich faste 2x in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Okay, Fasten. Na, ich übersetze das mal. Ich gehe 2x die Woche, zusätzlich zu sonntags, in die Gemeinde. Gebe meine Zeit und Kraft in den Dienst. Ich verzichte darauf, fette Partys zu feiern mit viel Alkohol. Ne? Bin doch schon ganz gut. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Mann, ich zahle meinen Zehnten. Na, wer macht das denn noch hier so? Ich würde ja gerne mal ins Gemeindekonto gucken. Der Penner von der Straße aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir dem Sünder gnädig. Das sind ihre Gebete. Und Jesus spricht davon, wie Gott antwortet, was Gott sagt dazu. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Gott ist denen nahe, die zerschlagenen Herzens sind, die zerbrochenen Herzens sind. Wenn du den Herrn preisen willst mit ganzem Herzen, und das sage ich nicht zu dir, sondern das sage ich zu mir, dann lass dir dein Herz zerbrechen von Gott. Dein stolzes, selbstgerechtes Herz. Da ist der Weg, Gott wirklich zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ja, der Herr ist erhaben, doch er sieht den Niedrigen und den Hochmütigen erkennt er von fern. Wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss, du belebst mich. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Ja, er wird mich retten. Er wird mich retten gegen den Zorn des Feindes, der mich zu einem selbstgerechten, frommen Spinner machen will. Der Herr wird es für mich vollenden. Und ist das nicht wunderbar? Das zerbrochene Herz erkennt, ich kann es gar nicht. Ich kann nicht gerecht werden. Gott muss es tun in meinem Herzen. Er muss mich vollenden. Das gute Werk, was Gott angefangen hat, er wird es vollenden, sagt uns das Wort. Es sagt uns das zu. Und David bekennt es: Ja, Herr, du wirst es vollenden. Und das ist wichtig, Geschwister. Manchmal sind wir auch in unserem Zerbruch vom Feind so in Finsternis eingehüllt, dass wir denken, ach, es wird nie was mit mir. Es klappt nie. Und das ist nicht der Weg. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Und das heißt, ich schaffe es nicht, Herr, aber ich weiß, du wirst es vollenden. Herr, deine Gnade währt ewig. Gib die Werke deiner Hände nicht auf. Und das sind wir. Wir sind Werke seiner Hände. Er hat uns geschaffen. Er hat uns geformt. Wir sind Ton, er ist der Töpfer. Und er wird es vollenden. Lass uns beten. Herr Vater, du hast es verdient, dass wir dich von ganzem Herzen preisen. Dass wir uns niederwerfen vor dir. Herr, und wir haben es nicht verdient, in deiner Gegenwart zu sein. Herr, und wir lernen das aus deinem Wort, wir wissen das aus deinem Wort, und manchmal machen wir das dann so wie der Sünder, wie der Zöllner. Aber unser Herz macht es nicht, es ist nur äußerlich, auch das ist nur Show. Vergib du uns, Herr. Vergib du uns, dass wir selbstgerecht sind. Vergib uns, dass wir immer wieder hineinrutschen in diese Falle, dass wir uns vergleichen. Vergib uns, dass wir nicht sehen und erkennen, wie total deine Hingabe an uns war und ist. Eröffne uns die Augen dafür, wie sehr du uns geliebt hast. Herr, führe uns an den Punkt, wo wir von ganzem Herzen dich suchen, wo wir von ganzem Herzen zu dir schreien, wo wir von ganzem Herzen dich preisen. Herr, ich sehne mich nach dem Tag, und der Tag wird ja kommen, da werden wir in Totalität dir begegnen. 100%. Und du willst aber jetzt schon damit anfangen. Du hast jetzt schon angefangen. Danke dafür, Herr. Denn du bist so gut, so groß, so herrlich. Groß ist deine Herrlichkeit. Gnade und Wahrheit in Vollkommenheit in dir, Jesus. Wir bitten dich, dass du uns bereitest, dass du uns reinigst und näher zu dir ziehst, Herr. Ja.